So, wir kommen jetzt zu dem wahrscheinlich wichtigsten Thema am heutigen Tage, nämlich zum Prozess um Uriallo. Er verbrannte ja in seiner Zelle vor knapp 4 Jahren und heute wurde das Urteil gesprochen. Eigentlich sollte das eine Genugtuung für die Hinterbliebenen sein, könnte man meinen, doch schon andere Fälle, wie zum Beispiel der Brechmitteltod eines Flüchtlings in Hamburg, zeigten, dass Beamte einen Behördenbonus bekommen. Auch in Dessau wurden die beiden beteiligten Polizisten freigesprochen und über die Urteilsverkündung im Fall Uriallos spreche ich jetzt mit Marco von der mobilen Opferberatung in Dessau. Ja, schönen guten Abend, Marco.
Schönen guten Abend.
Ja, man hört gerade im Hintergrund bei dir ja Menschen rufen. Wo befindest du dich gerade? Was für eine Situation steckst du gerade?
Also ich bin gerade vom Dessauer Landgericht im Haupteingang. Polizei schützt das Gericht und Demonstranten, die, denke ich mal, aus dem ganzen Bundesgebiet kommen, sehr viele Schwarze, machen nochmal auf die Widersprüche im Prozess aufmerksam und sind der Meinung, dass das Mord war und vertreten das hier nochmal sehr lautstark und kräftig. Aber es ist alles ruhig und eigentlich eine ganz entspannte Situation.
Ja,
es war im Gericht war es etwas aufgeregter, aber jetzt ist das alles im sehr emotional grünen Bereich, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Welche Begründung legte denn der Richter für den Freispruch zutage?
Ja, er sagt, im Grunde ist dieser Freispruch ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Für die Polizei selbst, für die Justiz in Sachsen-Anhalt und für die Bundesrepublik im Allgemeinen. Wie hat er das begründet? Er sagt, der Freispruch ist nicht rechtsstaatlich zustande gekommen. Und zwar deshalb, weil das Verfahren von Pleiten, Pech und Pannen und Unfähigkeit begleitet war von Seiten der Ermittlungsbehörde. Dann haben Polizeibeamte unverblümt vor Gericht gelogen, dass sich die Balken biegen und damit sozusagen ein rechtsstaatliches Verfahren verunmöglicht. Und ja, muss sie heute sozusagen freisprechen, weil der Gegenstand, der angeklagt war, überhaupt gar nicht verhandelbar war. Und das ist auf die Zeugenaussage zurückzuführen. Das hatte er so in dieser Dimension nicht erlebt. Hat eigentlich gesagt, dass diese Beamte nicht in den Staatsdienst von Sachsen-Anhalt gehören. Das wird nochmal eine Aufgabe für den Staatsanwalt sein, da herauszufinden, wer da konkret gelogen hat, ein Verfahren einzuleiten. Teilweise gibt es ja da auch schon Anzeigen.
Also rechnet ihr wirklich mit, damit, dass die Falschaussagen von den Polizisten geahndet werden?
Es liegen da Anzeigen auf den Tisch und da ist jetzt die Staatsanwaltschaft gefordert, da nachzuhaken, weil sonst... Ich gehe davon aus, dass das auch passiert.
Mhm. Wie war denn die Situation im Gerichtssaal? Wie reagierten denn zum Beispiel die Angehörigen, die ja auch mit vor Ort waren?
Ja, also der Freispruch wurde verkündet, ohne dass in die Begründung erstmal eingestiegen werden konnte. Das war eine sehr hochemotionale Situation. Ich würde es mal sagen, dass sich da die Emotionen Bahnen gebrochen haben und es war ein kontrollierter Ausbruch, würde ich es mal nennen. Also wir haben ja sehr viele, haben da deeskalierend gewirkt und es war auch eine Dreiviertelstunde sehr, sehr laut und sehr emotional, aber was sehr gut war, das Gericht hat die Begründung nicht sozusagen abgebrochen, auch die Verhandlung nicht abgebrochen, sondern als sich alle sozusagen emotional etwas gefangen hatten, hat er die Begründung gebracht, die ich gerade genannt habe, dass das Urteil sozusagen nicht auf Rechtsstaatlichkeit zustande gekommen ist und Polizeibeamte hier diesem Land, der Justiz geschadet haben. Und ich fand, das war eine sehr, sehr mutige Begründung, aber sie trifft den Nagel auf den Kopf.
Hm. Ja, letzte Woche zum Beispiel, da wurden ja die Plädoyertermine abgesagt.
Ja.
Was waren denn da die Gründe? Du hast ja, also es gab ja eine Menge Pannen. Das ist ja auch schon die Rede von Falschaussagen.
Ja, ja. Also es war die Einschätzung des Gerichtes, also dann. Also sind wir damit schon zu der Erkenntnis gekommen, dass es für eine Verurteilung wohl nicht reicht, aufgrund der Tatsache, dass es von Beamten und auch von der Ermittlungsbehörde sozusagen verunmöglicht wurde, aufgrund der Tatsache, dass das Material, was sie sozusagen im Saal sozusagen ermittelt haben und das, was sie in den Akten hatten, zu sagen, okay, wir machen das Angebot, es einzustellen gegen eine Auflage, und zwar wegen geringer Schuld, Ich vermute mal, dass das sozusagen der Punkt war, um den Begriff Schuld sozusagen in diesem Verfahren noch zu halten. Aber der ist ja sozusagen erstmal mit dem Freispruch, wenn man sich das so anhört, kommt ja nicht mehr vor. Ist aber in der Begründung nochmal sehr scharf formuliert worden. Und man muss das echt würdigen, dass hier ein Richter sagt, das alles ist hier, hat mit Rechtsstaat überhaupt nichts mehr zu tun. Ja? Das ist schon, finde ich, schon sehr bemerkenswert. Also, und eigentlich kann sich die Angeklagten können sich den Freispruch rein in die Haare schmieren, und die rumlaufen und sagen, wir haben schon immer gewusst, können sich das auch in die Haare schmieren, weil das so ein Schaden ist, der so tief geht, ich weiß nicht, wie viele Jahre das dauern wird, um das wieder zu reparieren, wenn man es überhaupt kann.
Ich habe jetzt von dem Verhalten des Richters bisher im Verfahren immer den Eindruck gehabt, dass der ja auch eher dem Ganzen so ein paar Steine in den Weg legt. Zum Beispiel, das hört sich ja nur ganz anders an.
Naja, ich habe schon den Eindruck, sagen wir mal, der Richter hat sich entwickelt, ja. Es waren ja ursprünglich 6 Tage angesetzt, und dann hat sich halt herausgestellt, man braucht viel, viel mehr, man muss mehr Sachen nachgehen, und da gab es sozusagen eine Auseinandersetzung mit der Nebenklage, und seitdem war eigentlich Ruhe. Wollten sich alle entfalten. Das Problem ist, die Fragen wurden gestellt, aber wenn sie keine Antworten kriegen, ja, und dass da gelogen wird, dass sich die Balken biegen, haben sie ein Problem. Und zwar nicht das Problem auf der prozessbeteiligten Seite, sondern das Problem auf der Zeugenseite, die das eigentlich hier dann damit torpediert haben und verunmöglicht haben. Und ich denke, er kann auch nur auf Grundlage eines Sachverhaltes urteilen, der sozusagen rechtsstaatlich auch fassbar ist. Und das war es nach seiner Einschätzung nicht.
Ja. Welche Konsequenzen ziehst du denn jetzt aus dem Verfahren und Urteil? Wie ist denn da abzusehen? Wie würden da die Entwicklung sein?
Naja, auf kommunaler Ebene müssen wir uns damit auseinandersetzen, auch im Land Sachsen-Anhalt. Wenn wir dann den Fall Jallo betrachten, wir müssen Lebensbedingungen von Migrantinnen und Migranten, von Asylbewerberinnen und Asylbewerberinnen verbessern. Die ganze Frage Residenzpflicht, die ganze Frage dezentrale Unterbringung muss ein Thema sein. Dann ist die ganze Frage Migrationspolitik. Da fragen Sie, was hat das mit dem Fall Jallo zu tun? Ja, aber wenn wir gucken, dass Jallo auch Lebensträume hat, die gescheitert sind, dass er im Asylbewerberheim war, was eigentlich unmöglich ist, dass man keinen Freund zumuten möchte, hat das dann was mit zu tun. Ne? Wir müssen gucken, was ist bei der Polizei schiefgelaufen, auch in der interkulturellen Öffnung, Antirassismus-Training. Sie erinnern sich an die Protokolle, die auf rassistische Tendenzen sozusagen oder Einstellungsmuster hinweisen. Ja? Das muss passieren, es muss Veränderungen in der Gewahrsamspraxis geben, so wie sie bisher gelaufen ist, dass die Leute fixiert werden, ohne medizinisch ruhig gestellt zu werden. Und dass eine Wache daneben sitzt, eigentlich unverantwortlich und menschenverachtend, weil allein in so einem Zustand können sie schon versterben, wenn sie fixiert werden, ohne dass sie medizinisch ruhig gestellt werden. Ja. Dann müssen wir uns auch darüber unterhalten, wie Ausstattung bei der Polizei ist. Ja. Also die Rahmenbedingungen müssen ja auch stimmen. Dann brauchen sie demokratische Richtung Bürgerpolizei, ja, demokratisches Krisenmanagement Richtung Polizeibeiräte vor Ort, ja. Damit sozusagen Konfliktsituationen anders gehandelt werden als jetzt, und auch mal Polizei sozusagen Fehlverhalten auf Kreisebene, auf Revierebene von Zivilgesellschaft gespiegelt wird. Das wären so die Sachen, die ich mir so vorstellen könnte.
Internationale Menschenrechtsbeobachter mahnen ja immer an, dass es in Deutschland kein unabhängiges Kontrollgremium für die Polizei gibt.
Ein klassisches Beispiel ist der Herr Bus. Herr Bus hat sich ja über eine Führungskräfteberatung beschwert, die ja im Februar 2005 stattgefunden haben soll. Da haben die Führungskräfte gesagt, Schwarze brennen mal eben länger. Herr Bus hat sich darüber beschwert. Der Beamte hat einen Verweis gekriegt. Herr Bus wurde gemobbt, wurde dann nach Dessau versetzt. So kurz die Geschichte. Ja. Herr Bus konnte sich nirgendwo hinhalten, sozusagen hinwenden. Und das, was man sozusagen als Beschwerdeinstrument hatte, das war nämlich das Disziplinarverfahren, hat da sozusagen sich als stumm beschwert erwiesen. Übrigens ist der Herr Bus der Einzige, der in diesem Verfahren Jallo bestraft wurde durch die Behörde selbst. Nämlich der wurde gemobbt und musste da sozusagen Schmähungen und Ausgrenzungen ertragen. Das ist eigentlich auch noch das Makabre an dieser ganzen Geschichte.
Das ist eine wirklich verkehrte Welt. Hast du einen Überblick, wie das medial Wellen geschlagen hat, dieser Prozess? Wie das vielleicht international wahrgenommen wurde?
Also alles, was jetzt Rang und Namen hat im deutschen Journalismus, war ja hier ARD, ZDF, RTL, Private, N24, alle überregionalen Tageszeitungen, größere, werden morgen darüber berichten. Und ja, es ist jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Ich denke, die Tasten werden glühen in den Redaktionen, dass das dann morgen auch ordentlich, so wie ich es jetzt gerade formuliert habe, in der Zeitung steht und das alle so lesen können.
Mhm. Ja, Marco, dann danke ich dir recht herzlich für deine Darlegung.
Okay, war okay so?
Ja, war gut.
Gut, okay, bis dann. Tschüss.
Ja, tschüss. Ja, das war der Marco von der mobilen Opferberatung in Dessau, dort live vom Amtsgericht.